Imam Jonas Dogisch, in diesem Jahr jährt sich das Pogrom in Lichtenhagen zum 30. Mal. In diesen 30 Jahren ist sozusagen schon vieles gesagt und vieles diskutiert. Was wurde aus eurer Sicht noch nicht diskutiert?
Noch nicht gesagt, würde ich nicht sagen. Alles wurde gesagt, alles wurde diskutiert. Aber mit den ganzen, wie man umgeht, das ist das Problem. Oder wie weit sind wir? Also Lichtenhagen ist nicht von sich gestanden und Lichtenhagen ist ein Pogrom, der so lange Tage gedauert hat und lange Zeit, das war die Hetze, und hat Ergebnisse, Folgen, die wir immer noch tragen müssen und damit leben müssen. Und diesen Folgen und Ergebnissen, wie man verarbeitet hat oder wie man damit noch weiter umgeht, das ist das Problem, sehe ich. Und ja, jede 5 Jahre runde Zeiten wird bundesweit an Lichtenhagen gedenkt und dann werden mehr Aktionen stattfinden. Aber jedes Jahr hat Lichtenhagen das Thema in Stadt Rostock und für uns auch. Und jede 5 Jahre schmeißt sich eine neue Initiative mit den vielleicht wechselnden Schwerpunkten, nicht Inhalt, sondern Schwerpunkten. Und dieses Jahr haben wir Schwerpunkt auf den gleichen Augenhöhe mit den kommunalen Verwaltung und Politik so zugelegt und dann, also seit Anfang an, wir nennen Pogrom, und aber in Verwaltung, in Politik ist oft von Ausschreitungen gesprochen oder also eine Relativierung. Da legen wir dieses Jahr auch Schwerpunkt auf den.
Warum ist es in eurer Forderungen auch so wichtig, dass es Pogrom genannt wird?
Weil das ein Pogrom ist. Also ein Pogrom ist ein Pogrom und dann hat kein anderer Name. Und Pogrom ist deutlich geschrieben, Lichtenhagen, also die Rechtsextremisten haben gehetzt gegen den Flüchtlingen, gegen Rumänier und gegen damals Asylsuchende. Und dann waren die Geschehnisse, die Hausverbrennung, die Sonnenblumenhaus und das man Ganzen gesehen hat. Und dass die haben vorgehabt, diesen Leute vertreiben oder vernichten. Also Vertreibung hat stattgefunden. Die Rumänias von damals sind spurenlos weg jetzt. Zentrale Erstaufnahmeeinrichtung ist nicht mehr da, sondern in Horst bei Beutzenburg, tief im Wald, und dann, die haben ihre Ziele erreicht. Also das ist ein Pogrom gewesen und das sollte man auch nennen.
Welche Lehre hat man aus Lichtenhagen 1992 gezogen?
Ja, die einzige Lehre, die man gezogen hat, vielleicht ist, dass solche Sachen immer wieder geschehen können. Man hat erst eine ruhige sozusagen Haltung gehabt, passiert in Deutschland nicht, weil die Deutschen haben eine Geschichte, die haben bewusst sich mit ihrer Geschichte auseinandergesetzt. Aber man hat gesehen, nein, dass sowas kann immer wieder passieren.
In dem Umgang mit Geflüchteten, da war zum Beispiel 2015 anders.
Ja, also das ist das institutionelle Rassismus, kann man immer noch nennen. Also man hat damals die Flüchtlinge allein gelassen vor den Erstaufnahmeeinrichtungen, die Asylanträge nicht bearbeitet, und jede Behörde hat Verantwortung den anderen geschoben und die Gesellschaft hat keine Verantwortung übernommen. Und man sieht jetzt, 2015 war anders, dann Hilfsbereitschaft, also alle Städte haben Hilfsorganisationen gegründet und hat funktioniert. Jetzt auch mit den Flüchtlingen aus Ukraine sehen wir, dass alles funktioniert. Man kann auch die Flüchtlinge von vorne an aufnehmen, direkt in also gesellschaftliche Strukturen aufnehmen, und funktioniert das. Ja, man muss nicht die monatelang oder jahrelang in Unterkünfte, Sammelunterkünfte die Leute unterbringen und von denen alles Soziales und gesellschaftliche Strukturen ausschließen.
Neben der Forderung, dass es ein Pogrom genannt wird, welche weitere Forderungen habt ihr als Bündnis?
Also die Sammellager sollen geschlossen werden, Leistungsgesetz soll abgeschafft werden. Also das soll man einen humanen Umgang damit finden, und der rechte Terror muss den Konsequenz bekämpft werden, und bis jetzt entstehende rechte Morde und Anschläge sollen richtig verarbeitet werden, also in der Öffentlichkeit. Das sollen wir nicht uns scheuen, um mit dem Thema sich beschäftigen.
Also wir sind jetzt in dieser Ausstellung in einem Raum, wo an allen Wänden Namen und Gesichter von Opfern rechter Gewalt seit der Wiedervereinigung zu sehen sind. Hier im Hintergrund sind auch die Namen zu hören. Eine dieser Opfer rechter Gewalt war Mehmet Turgut, wurde in Rostock, hier in Rostock in Teutenwinkel, 2004 ermordet. Du vertrittst heute hier auch die Initiative Mord verjährt nicht. Kannst du uns erzählen, wer Mehmet Turgut war?
Also Mehmet Turgut ist in Anatolien in ein Dorf geboren, ein junges Kind, der von mehreren Geschwistern hat, in einer Bauernfamilie geboren und dann sein Vater war früher mal kurz als Gastarbeiter hier gewesen und dann hat er in Gegend auch in Deutschland, in Europa zu sein, begehrt war. Er ist hinter seinen sozusagen Träumen hierher gekommen, wurde mal abgeschoben und dann danach nochmal zurückgekommen. Mehmet Turgut hat eigentlich in der Türkei oft passiert, dass die Namen wechseln oder keine Ahnung, Bilder wechseln von den Kindern und dann bei Behörden, weil man geht nicht jeden Tag zu Behörden, die ist nicht wie hier. Und als der Vater die Ausweise von den Kindern genommen und dann in Stadt, dass die Bilder auf den Ausweisen kriegen, haben die Bilder, der Beamten die Bilder gewechselt und die Kinder haben auch so angenommen. Lange Zeit Mehmet Turgut hier als Yunus wahrgenommen, weil er den Ausweis von seinem Bruder getragen hat und dann auch sowohl in Rechtsszene oder bei den Ermittlungsbehörden als bewusste, also Ausweiswechseln dargestellt, dass tatsächlich nicht so war. Mehmet Turgut war keine politische Junge, soweit ich weiß, keine Aktivitäten, er wollte nur arbeiten, wollte nur leben. Ob er zufällig da war, ob er da gearbeitet, das weiß ich auch nicht, aber er war da und zufällig den Opfer des Neonazis-Anschlags gewesen, also NSU-Mord. Und sein Bruder hat sehr gut geschrieben in diesem Buch, die von Barbara John herausgegeben wurde, was er mit Mehmet verbindet, also das ganz normale menschliche Gefühle und Verhältnisse. Für uns ist es sehr wichtig, also weil wir auch lange Jahre an den Ermittlungsbehörden geglaubt haben, dass eine Mordserie war mit diesem Ceska, dass eine Mordserie, in der irgendwelche mafiöse Verhältnisse erstmal vermittelt wurde und dass keiner an den Angehörigen geglaubt hat oder die Angehörigen gehört hat. Also das ist auch die beide Seiten. Und dann erst als die enttarnt wurde, dass die NSU war, also die Neonazis, die ihn ermordet haben, dann hat man angefangen an Mehmet Turgut denken. Ich war bei den ersten Veranstaltungen dabei gewesen, von vorne an, und bei den ersten Veranstaltungen auch als Organisator da. Und seitdem sind wir dabei mit unserer Forderung oder Aufarbeitung Mord an ihn. Da habe ich Kontakt mit Familien aufgenommen, mit seiner Familie und dann habe ich immer noch Kontakt mit Brüdern.
Was damals in den ersten Jahren, bevor der Selbstenttarnung des NSU gesagt wurde, die Morde sind in kriminellem Milieu entstanden, diese Leute sollen etwas mit Kriminellen zu tun, also diese Vorwürfe. Was haben Sie mit den Familien, mit den Freunden der Opfer gemacht?
Also viele ausgemacht, also bei speziell Mehmet Turgut, dann die Eltern sind vom Dorf ausgezogen in der Stadt, weil sie konnten nicht aushalten, weil sowohl die deutsche Polizei oft da war oder Ermittlungsbehörden und dann haben die Leute gesagt, ja, wenn der nicht Falsches gemacht, wieso kommen die immer hierher? Also der Vater, den gesagt hatte, dann, mein Sohn hat nichts Falsches gemacht, wir haben keine Feinde. Und bestimmt, es ist Rechtsextremismus, aber davon keiner hat gehört, keiner hat ihn geglaubt. Und das hat mit der Familie viel ausgemacht. Also als ich erstmal Kontakt aufgenommen habe nach so vielen Jahren, ich habe den angerufen, die wollten mit mir nicht sprechen. Und gesagt, nein, wir möchten mit keiner sprechen. Ja, weil sie so enttäuscht waren und so dann schmerzhafte Erfahrungen gehabt haben und nachhinein haben gesagt, ja, wir haben von vorne an gesagt, aber keiner hat uns geglaubt. Ja? Und die sagen auch immer, der Vater sagt, das bringt mir nichts zurück. Und Brüder sind dabei, die kommen auch jedes Jahr. Mustafa kommt auch zu den Veranstaltungen da. Also hat in der Familie viel zerrissen.
Rechte Gewalt war 90er in Deutschland, war auch 2000 und 2010. Also du bist hier seit ungefähr 20 Jahren hier. Darf ich dich fragen, ob du es jemals gedacht hatte, das könnte auch mir passieren?
Also ja, kann jeder passieren. Ich habe bei der Nordkreuz-Geschichte noch stärker gedacht. Also davor, weil ich den einen Person der Öffentlichkeit gehöre, sage ich. Und meist die Ermordeten sind nicht in Öffentlichkeit bekannte Personen. Und dass die sich die Nazis oder Rechtsextremisten sich offen gezielt suchen vielleicht, die so nicht bekannt sind, damit das denen nicht in Öffentlichkeit große Schlagzeilen bekommt, dann, ja. Und aber das andere, wenn man sieht, in den letzten Jahren mit den Walter Lübeck oder mit Hanau und mit den, dann kann jeder passieren, ja. Ich erinnere mich auch aus den ersten Ermordungen bei Mehmet Turgut, auch die Dönerbuden hier in Rostock, alle dann nach so lange Zeit vor den Kundschaft, also Öffnungszeiten, die Türe ganz von innen verriegelt haben, immer wieder und gesagt haben, das kann jeder passieren. Also diese Angst kriegt man manchmal natürlich. Man denkt daran und das kann mir auch passieren, wenn was kommt, so Schlagartiges. Aber mit den Ängsten muss man auch umgehen, denke ich.
Also unter den Forderungen von der Initiative gibt es auch die eine Straße an Mehmet Turgut zu benennen. Warum, welche Bedeutung würde das haben?
Also nicht eine Straße, sondern die Straße zu umbenennen. Das war die Forderung von vorn an und die Familie wünscht sich auch. Also es gibt zwei Gründe. Einmal die Opfer, die Betroffene im Vordergrund zu haben. Ja? Und dann zweite ist, der Junge ist gestorben, also jeder Mensch wird sterben. Der Junge ist der Opfer einer rechten Gewalt und hat eine andere Bedeutung. Und deswegen diese Bedeutung zu geben und ein sozusagen seinen Namen leben zu lassen. Einen Namen leben zu lassen, wenn man in eine Straße oder in eine Ortschaft nennt und das wird dem bleiben. Ja? Und das ist das Ziel oder Wunsch von der Familie auch, dass die Straße umbenannt wird. Und wir fordern auch weiter, um diese beiden Aspekte die Straße umzunennen haben.
Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön. Ich bedanke mich.